Corona als höhere Gewalt an sich tatsächlich vermutlich dann, wenn die Veranstaltung komplett verboten wird. Da kann man drüber nachdenken. Und dann kannst du deine Leistung nicht erbringen. Alles, was drunter ist, wahrscheinlich nicht. Denn insbesondere die Angst vor Corona reicht nicht aus. Also die Angst vor einem Ereignis der höheren Gewalt reicht nicht aus, um diese Unmöglichkeit oder um die Unmöglichkeit der Durchführung zu rechtfertigen.
Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen da draußen. Es ist wieder Montag und das heißt, es gibt eine neue Folge vom Hochzeitsvideografie-Podcast, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Anzahlung, Terminreservierungsgebühr, Buchungsgebühr? Wie sollte man die häufig eingeforderte Vorauszahlung eigentlich am besten nennen, um diese möglichst nicht zurückzahlen zu müssen? Unter welchen Bedingungen ist eine solche Anzahlung nicht erstattbar und wann eben doch? Es ist eine Podcast-Episode, auf die wir uns schon lange gefreut haben, denn wir vom Hochzeitsvideografie-Podcast sprechen mit unserem Anwalt Sebastian Däubeli über die Themen, die momentan für ordentlich Diskussionsstoff in vielen Foren und Facebook-Gruppen sorgen. Wir klären unter anderem folgende Fragen: Die Rechte am eigenen Bild, vor allem dem der Gäste. Ist es eigentlich rechtskonform, die Pflicht der Rechteeinholung an das Hochzeitspaar abzugeben? Oder müssen wir zum Beispiel Aufsteller auf der Hochzeit aufstellen, wo wir auf das Filmen aufmerksam machen? Wie verhält es sich mit dem bekannten Ausfallhonorar, wenn eine Hochzeit aufgrund von Corona abgesagt oder verschoben wird? Und dürfen wir die Aufnahmen der Hochzeit im Film nutzen, auf denen beispielsweise Musik der Band oder des DJs zu hören ist? Ihr Lieben, holt euch einen Kaffee, schlagt euer BGB auf, denn hier kommt die wahrscheinlich rechtlich beste Folge des Hochzeitsvideografie-Podcasts. Viel Spaß!
Ja, dann sind wir hier heute mit Sebastian, unserem Anwalt für alle Rechtsfragen bezüglich der Hochzeitsvideografie. Wie geht's dir heute?
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mir geht's ganz wunderbar. Gewöhnt sich also langsam an diese aktuell seltsame Situation. Leider, man stumpft da auch so ein bisschen ab. So ist es bei mir auch gerade der Fall. Und nachdem ich mich mit meinem Schicksal abgefunden habe, geht's mir ganz hervorragend heute. Danke.
Gerne. Ja, das stimmt. Also wir sind auch, glaube ich, im selben Boot, dass wir uns total freuen würden, wenn man sich nicht auch mal irgendwo persönlich treffen könnte mal wieder. Aber wir haben ja auch gehört, dass du viele Gerichtsverhandlungen tatsächlich im Moment auch remote hast.
Ja.
Ist das richtig?
Das ist richtig. Das ist tatsächlich, die deutschen Gerichte scheinen sich da in eine gute Richtung zu bewegen, wie ich finde. Und wir hatten jetzt die ersten Verhandlungen, die dann auch schrägerweise über Microsoft Teams stattfinden. Und das ist wie...
Warum schrägerweise?
Ja, weil ich mir das nie gedacht hätte, dass das passiert. Also wenn du mal anschaust, wie die Kommunikation mit einem Gericht funktioniert, das hat relativ wenig mit der Kommunikation zu tun, die ich zum Beispiel mit meinen Mandanten pflege. Und dass plötzlich diese Kanäle so nah zusammenrücken und man sich in einem MS Teams Call wiederfindet mit dem Gericht und Anwälten und Anwältinnen und den Parteien und Zeugen, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, klar. Aber es ist schön zu sehen, dass auch in diesen Bereichen die Digitalisierung fortschreitet.
Notgedrungen.
Und notgedrungen, genau. Andere, die haben auch einfach keine andere Wahl. Ja. Und genau. Magst du dich vielleicht nochmal so an sich kurz vorstellen, was du so machst und wo du vielleicht auch so dein Spezialgebiet hast?
Mhm, gerne. Mein Name ist Sebastian Däubeli. Ich bin 37 Jahre jung, bin Papa von zwei Kindern, Ehemann, Fahrradfahrer und nebenbei bin ich Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Ich bin selbstständig mittlerweile seit ziemlich genau 8 Jahren. Anwalt bin ich seit 10 oder 11 Jahren. Fachanwalt bin ich, weiß ich nicht genau seit wann, auch schon ein paar Jahre, betreibe meine eigene kleine Kanzlei hier im wunderschönen Landshut und das Thema Bildrecht, die Beratung und Vertretung von Foto- und Videografen, das hat sich irgendwie so eingeschlichen. Ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht so genau wieso, wenn man sich selbstständig macht, man sucht sich ja irgendwie mal eine Zielgruppe aus. Also wenn man, ich soll jetzt nicht heißen, dass ich schlau bin, aber ich glaube, wenn man schlau ist, sucht man sich eine Zielgruppe aus und macht nicht einfach den Bauchladen auf und ich habe mir auch überlegt, was kannst du machen. Ich kann dir ehrlicherweise gar nicht mehr genau sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, aber es hat mich immer schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich halt mal angefangen, Vorträge zu halten und so bin ich da reingerutscht in dieses Foto-Film-Thema. Und so hat sich es irgendwie entwickelt, dass gerade alles, was ums Thema Bildrecht geht, aber auch Auftragsabwicklung rund um die Erstellung von Fotos und Filmen, das kann man sagen, ist so meine persönliche Nische in der Nische. Und mittlerweile, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Foto- und Videografen wir vertreten und beraten haben oder laufend vertreten und beraten. Aber das könnte man sagen, wäre quasi nochmal so die Spezialisierung in der ohnehin schon in der Anwaltswelt besonderen Spezialisierung.
Sehr, sehr spannend, sehr spannend. Das heißt, du hast selbst eigentlich gar nicht so Berührungspunkte mit der Foto- und Videografie?
Ach ja.
Oder notgedrungen so durch die Arbeit dann?
So wie alle irgendwie. Ich habe mir irgendwann mal eine Kamera gekauft. Grüße gehen raus an Fuji und habe mir so eine Systemkamera gekauft. Ich glaube, EX1 heißt die. Bin total happy damit. Und dann habe ich mir irgendwann ein neues Objektiv gekauft, weil ich gedacht habe, wenn ich mir ein besseres Objektiv kaufe, mache ich bestimmt bessere Bilder. Das habe ich voll Fehlanzeige. Also meine Bilder sind nicht besonders stark. Ich lebe eher von meiner extravaganten Motivwahl als von der technischen Umsetzung. Und ich habe dann mal versucht, mich in Lightroom einzurufen. Da sieht es auch nicht so gut aus. Ich bin tatsächlich über meine Tätigkeit, du musst in irgendwelchen Gerichtsverfahren, läufst du irgendwann auf und dann wird in Lightroom werden Bilder gezeigt oder es müssen mal irgendwie RAWs gezeigt werden von Bildern und so. Also ich verstehe den ganzen Prozess, glaube ich, schon ganz gut. Ich verstehe auch die verschiedenen Qualitätsstufen und die Möglichkeiten der Bildbearbeitung verstehe ich, glaube ich, auch. Ich kann es halt nicht. Und naja, so ist das. Aber ich habe tatsächlich relativ wenig Berührpunkte. Ich habe dann mal, da habe ich mir gedacht, digital fotografieren, die 5 Bilder, die ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, das langweilt mich. Dann habe ich überlegt, ob ich analog fotografieren soll, um die Hürde noch größer zu machen, zu fotografieren. Das hat natürlich dann auch zum Nix geführt.
Mal schauen,
aber vielleicht, ich spüre, es juckt schon, der rechte Zeigefinger juckt schon jetzt, wo ich drüber spreche, vielleicht laufe ich heute Nachmittag nochmal irgendwo draußen rum, ich bezweifle, dass der Akku meiner Kamera geladen ist, aber das kann man ja alles nachholen.
Ja, das stimmt und Dennis, du weißt ja auch, also jetzt als Papa bist ja auch jetzt neu, also jetzt nicht mehr so ganz so neu, aber da tendiert man ja dann auch dazu, plötzlich irgendwie alles zu fotografieren, was der Kleine dann so macht.
Ja, das ist so witzig, wenn man die eigene Kamera-Roll nur vom Handy mal so lang scrollt, wie ab Tag 1 eigentlich, es gibt keine anderen Bilder mehr.
Ja.
Sonst hat man vielleicht nochmal ein Selfie gemacht oder irgendwas Tolles, was man draußen gesehen hat. Jetzt ist eigentlich nur noch der Kleine drauf.
Also da kann ich dir sagen, nach dem zweiten hört es auf. Ich darf es gar nicht erzählen. Wir haben letztens irgendwie so ein Geburtstagsbuch, heißt es, war für die Schule erforderlich von unserem Großen. Und dann saßen meine Frau und ich des Abends da und haben halt irgendwie die Bilder vorbereitet zum Ausdrucken. Und wir waren echt beide in Tränen nah, weil einfach Bilder von einem Geburtstag gefehlt haben. Und das war dann so, es kann doch nicht sein, dass wir da keine Fotos gemacht haben. Und wir haben sie dann aber Gott sei Dank gefunden. Also wir haben jetzt nicht irgendwie bei Adobe Bilder von Kindern gekauft, die irgendwie Geburtstag feiern und das reingeklebt. So weit ist es noch nicht. Aber das war schon irgendwie schockierend. Das ist auch so das, was mich an dieser Handyfotografie irgendwie so ein bisschen nervt, weil es so beliebig ist irgendwie. Da bleibt nichts im Kopf. Und ich kann dir nicht sagen, also wenn ich mein letztes Foto anschauen müsste, das ich mit meinem Handy gemacht habe, ich habe keinen Plan, welches das ist, weil ich keinen Bezug dazu habe. Aber natürlich, um eine gewisse Doku zu haben, gerade was Kinder angeht, ist es gar nicht mal so wahnsinnig schlecht. Das stimmt.
Auf jeden Fall. Ja, Sebastian, ich freue mich auch mega auf das Gespräch. Ich habe tatsächlich keinen Anwalt bei mir im Freundeskreis und ich denke mal, ich bin gespannt, was du sagst, es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man irgendwie einen Hausarzt kennt oder so und man trifft den dann und es zwickt irgendwo, man will den dann gleich irgendwas fragen und wir haben festgestellt, dass bei uns in der Hochzeitsvideografie-Gruppe es auch einigen Leuten
zwickt.
Unter den Nägeln zwickt.
Vor allem in diesen Zeiten. Kriegt,
vor allem in diesen Zeiten, ja. Wo wir jetzt einfach, ja, mal einfach auf dich losbrettern quasi.
Und ich glaube auch.
Fragen stellen und wir sind gespannt, was du uns erzählst, was man leicht beantworten kann, was eben auch nicht. Und ja, Jan, willst du mit der ersten Frage starten?
Ja, total. Ich starte sehr gerne. Weil normalerweise ist es ja so, dass wir unsere Gespräche einfach so ein bisschen wie so einen kleinen Plausch abhalten. Aber dadurch, dass wir einfach zero Expertise in diesem ganzen Bereich haben, macht es, glaube ich, einfach mehr Sinn, wenn wir einfach die Fragen der Community einfach mal so raushauen. Genau, und zwar das allererste, was gefragt wurde und sehr, sehr häufig gefragt wurde, ist das riesige Thema Anzahlung. Oder überhaupt, ob das überhaupt das richtige Wort ist. Und da, ich glaube, du weißt wahrscheinlich eh schon so, worum es geht. Also zum Thema, diesen Tag zu begleiten, das benötigt irgendwie eine Anzahlung, eine Terminreservierung und wie handelt man das am besten, ne? Am Ende,
Ja, also die Anzahlung, ich glaube, die wird seit einigen Jahren Terminreservierungspauschale genannt, in der Hoffnung, dass man damit die AGB-Kontrolle des bürgerlichen Gesetzbuches umgeht und die Kohle behalten darf, wenn das Brautpaar oder die Auftraggeber es zurückverlangen, wenn der Job dann doch nicht stattgefunden hat, was in letzter Zeit außerordentlich oft der Fall ist. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, es spielt überhaupt keine Rolle, wie ihr das nennt. ein solches Rechtsgeschäft oder so eine ja, vertragliche Vereinbarung über eine Zahlung, die ist exakt das, was sie ist und nicht das, wie sie heißt. Ich verstehe den Hintergrund. Man sagt quasi, dass Leistungen ohne Gegenleistung im B2C-Bereich in allgemeinen Geschäftsbedingungen unter gewissen Voraussetzungen unwirksam sind. Und jetzt versucht man quasi durch diese Terminreservierungspauschale zu sagen, ja, nee, das ist ja gar keine Leistung ohne Gegenleistung, sondern es ist ja eine Zahlung dafür, dass ich diesen Termin reserviere. Bei den meisten meiner Mandanten bewegt sich die Anzahlung irgendwo im Bereich von 50%. Und dann schaut man sich natürlich mal an, in welcher Relation stehen denn da Leistung und Gegenleistung? Und wenn ich quasi sage, okay, ich begleite 8 Stunden lang eure Hochzeit, da verlange ich 2000 Euro dafür und für das Eintragen des Termins in den Kalender verlange ich auch 2000 Euro und lege die beiden mal auf eine Waagschale. Ich glaube, da wird relativ schnell klar, das steht in keiner Relation zueinander. Also dieses Geld kann man unter Umständen behalten, auch wenn das Shooting aufgrund von Covid-19-Restriktionen verschoben wird. Da kommen wir bestimmt später noch dazu. Würde mich wundern, wenn da keine Frage gekommen wäre. Aber allein dadurch, dass ihr die Anzahlung nicht mehr Anzahlung nennt, sondern Terminreservierungspauschale oder sonst irgendwie, ändert daran überhaupt nichts.
Ja, verstehe. Okay, das heißt, dass dieser Irrglaube im Endeffekt auch ein Irrglaube ist.
Genau, es schadet auch nicht. Also ihr könnt es nennen, wie ihr lustig seid, aber es macht es nicht besser, es macht es auch nicht schlechter. Ich habe auch noch keinen Fall erlebt, bei dem das tatsächlich irgendjemand gekauft hätte, dass man sagt, ja, hier, wir lösen den Vertrag jetzt auf und die Anzahlung behalte ich mir aber, weil ich habe mir ja diesen Termin reserviert. Also der Hintergrund, warum ich diese Terminreservierungsgebühr verlange, der wiederum kann durchaus dazu führen, dass ich sie behalten darf. Und zwar ist es ja so, dass du keine weiteren Aufträge annehmen kannst. Und wenn du jetzt mal schaust in die Rechtsprechung, es gibt zum Beispiel Rechtsprechung im Bereich der Hotelreservierungsgebühren, die besagt, dass ich zwar keinen Anspruch habe auf diese Reservierungsgebühr, weil es eine Reservierungsgebühr ist oder weil es irgendwie eine Pauschale ist, die vertraglich vereinbart wurde, aber unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes kann es schon sein, dass ich mir quasi diese Pauschale behalten darf, wenn mir entgangen oder wenn mir Gewinn entgeht, weil ich einen anderen Job nicht angenommen habe. Also unter diesem Gesichtspunkt ist es durchaus möglich, die Anzahlung einzubehalten, aber nicht, weil es eine vertraglich vereinbarte Anzahlung ist, sondern weil ich, wenn mir der Job nachher wegbricht, eventuell einen Schadensersatzanspruch habe, weil ich einen anderen Job nicht angenommen habe. So rum wird eher ein Schuh draus.
Okay, das heißt, man zahlt quasi die Anzahlung wieder zurück, kriegt aber gleichzeitig Schadensersatz im besten Fall.
Man behält sich's, ja, man behält sich's gleich
ein. Genau, man behält sich's im Endeffekt dann ein, weil sich's dann wieder, wieder die Waage hält.
Genau.
Ah, okay. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und gibt es denn überhaupt aus rechtlicher Sicht vielleicht Vorteile, die Anzahlung in einer gewissen Höhe zu haben? Also macht es denn Sinn, wenn du sagst, okay, wenn man es auf eine Waagschale legt, diese Terminreservierung ist natürlich viel, viel weniger wert als die eigentliche Durchführung des Auftrags. Macht es dann vielleicht Sinn, die Anzahlung geringer zu halten, vielleicht um später weniger Probleme zu haben, in Anführungsstrichen, oder ist das irrelevant?
Das ist keine Frage, die ich irgendwo, wo ich die Antwort im rechtlichen Gebiet oder im rechtlichen Bereich sehe. Das ist wahrscheinlich wirklich irgendwas, wo ihr oder wo eure Community überlegen muss zum Thema irgendwie Liquiditätsplanung. Natürlich spielt die Psychologie auch eine große Rolle, ob es irgendwie schlau ist, 50% zu nehmen. Ich kenne einen Fotografen, der nimmt bei Hochzeiten 100% Vorschuss. Der nimmt quasi am Tag der Hochzeit vorher die zweiten 50%, sonst geht er wieder. Er ist aber gleichzeitig einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Und der macht es so unfassbar charmant. Ich glaube, der, wenn 200% Vorschuss nehmen würde, würden sie es auch bezahlen und würden sich darüber freuen. Also da glaube ich, ist wirklich alles möglich. Ich halte die 50% für nicht verkehrt rein. Aber das ist wirklich so ein Bauchgefühl. Also ich finde 50%, gerade wenn man mal schaut, was einem durch die Lappen geht, wenn das Shooting dann doch nicht stattfindet. Man müsste ja auch sehen, am Ende des Tages, wenn ihr eine ganz, ganz geringe Anzahlung vereinnahmt habt und streitet euch dann drüber, ob ihr vielleicht noch mehr bekommen würdet, dann habt ihr ja immer eventuell Anspruch auf eine noch zu leistende Zahlung. Das heißt aber, euer Kunde, dein Ex-Kunde, hat das Geld noch. Und es ist immer komfortabler, das Geld schon mal zu haben, über das man sich streitet, weil man es danach eventuell zurückbezahlen muss. Ich persönlich habe es immer lieber, ich oder meine Mandanten vielmehr, haben die Kohle schon und wir streiten uns halt drüber, ob wir es wieder hergeben müssen, als zu sagen, hier, ich kriege übrigens noch 1.000 Euro von dir. Weil da ist es am Ende dann, selbst wenn es ein Gerichtsurteil gibt, dann wird vielleicht doch nicht bezahlt, dann geht es in die Zwangsvollstreckung und, und. Also es ist, glaube ich, schon schlauer, sich einen größeren Teil, und ich halte die 50% nicht für so schlecht, zu holen. Das ist aber total Geschmackssache. Ich kenne auch Fotografen, die arbeiten komplett ohne Anzahlung. Das finde ich auch irgendwie verrückt. Aber klappt auch.
Ja, krass. Nee, guter Punkt. Ich glaube, das ist für viele gut zu hören, weil ich glaube, wir alle haben häufig irgendwie vielleicht ein schlechtes Gefühl, schon so viel im Voraus zu nehmen. Aber aufgrund der Punkte, die du auch schon genannt hast, ist das auf jeden Fall total sinnvoll. Und wir nehmen auch 50%. Und bisher, wenn wir das alles gut erklären und warum und so, ist das bisher auch kein Problem gewesen.
Ja. Es hat auch was mit Verbindlichkeit zu tun, finde ich. Gerade im letzten Jahr hast du halt oft eine Situation, in der müsste zum Beispiel eine Hochzeit nicht verschoben werden, sondern wird halt irgendwie verschoben, weil es gerade blöd ist oder weil man irgendwie statt 51 Leuten nur 50 einladen kann. Jetzt aktuell, wenn ich mir die Zahlen anschaue, haben wir dieses Luxusproblem eher nicht. Aber zumindest war es eine Zeit lang so. Und wenn du dann irgendwie sagst, ja, ich bin bisher mit 100 Euro in Vorleistung gegangen, so what? Also als Kunde. Die sind wahrscheinlich bei einer durchschnittlichen Hochzeit gerade schon wurscht. Wenn du aber sagst, naja, ich habe dem schon mal 2.000 Euro in die Hand gedrückt, dann fühlt man sich vielleicht doch etwas mehr dazu bemüßigt, bei der Stange zu bleiben und das Ding durchzuziehen. Insbesondere ist es im Hochzeitsbereich ja nicht nur Fotovideograf, die mit Vorleistungen arbeiten und wo schon Geld investiert wurde. Und wenn du quasi für das komplette Line-up deiner Hochzeitsdienstleister schon wirklich einen soliden Betrag hingelegt hast, dann glaube ich, fällt dir diese, wenn du ein Ermessen hast als Brautpaar, dann glaube ich, fällt dir die Entscheidung leichter zu sagen, komm, wir machen es jetzt. Weil gar nicht mal so selten höre ich auch die Argumentation in letzter Zeit, ja, wir heiraten jetzt gar nicht mehr. Wir haben gar keinen Bock mehr drauf. Wir sind irgendwie, da würde ich nicht alles glauben. Also wir hatten tatsächlich schon die wildesten Geschichten, die unseren Mandantinnen und Mandanten aufgetischt wurden. Eine Fotografin kam zu mir. Ja, und die wollen jetzt gar nicht mehr heiraten, ihre Kunden. Und darüber hinaus hat die Location auch überhaupt keinen Termin mehr frei. Das Gute ist, so einer Location kann man ja auch eine E-Mail schreiben und fragen, ob das stimmt. Und die hatten quasi einen komplett freien Kalender. Also da waren fast alle Termine noch frei. Und da, also da ich wäre da vorsichtig. Ich würde nicht immer alles glauben. Das aktuell ist eine totale Ausnahmesituation. Ich fühle mit allen Brautpaaren, die keine Lust haben, jetzt zu heiraten. Ich fühle mit allen Dienstleistern. Aber man darf nicht immer alles für bare Münze nehmen, was einem in der aktuellen Zeit gesagt wird, sondern sollte ein paar Dinge hinterfragen. Und wenn es sehr einfach ist, diese Dinge zu hinterfragen, dann denke ich, sollte man es auch tun. Wir hatten jetzt auch erst nochmal einen Fall, da wurde der Fotograf, dem wurde abgesagt, weil die Hochzeit nicht im geplanten Umfang stattgefunden hat. Und er hat dann nicht schlecht geschaut, als er eine Kollegin gesehen hat, die in ihrer Insta-Story irgendwie abgefeiert hat, dass sie jetzt diese Hochzeit machen darf. Also die wusste davon nichts. Das war so, hey, super kurzfristig noch irgendwie einen Job zu vergeben. Und die haben gesagt, nee, also Fotograf rentiert sich überhaupt nicht mehr jetzt und haben halt eine neue Fotografin beauftragt. Und das finde ich halt auch. Also ich habe echt Verständnis in der aktuellen Situation für viele, aber dafür dann so irgendwie eher nicht mehr. Das finde ich schon ziemlich daneben.
Ja, das ist schon dreist. Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon voll im Thema Corona drin, ne?
Yes.
Das ist ja auch, glaube ich.
Ey, aber wir haben es jetzt geschafft, schon, weiß ich nicht, wie viele Minuten zu reden, ohne dass das Wort gefallen ist.
Ja. Ja, willst du mal die nächste Frage stellen, Dennis?
Ja, genau. Die geht natürlich jetzt ein bisschen weg von Corona, aber sie ist trotzdem interessant. Wir kommen einfach später nochmal auf Corona zu. Mhm. Wir alle haben das, oder also Jan und ich haben es auf jeden Fall schon erlebt, dass wir auf eine Hochzeit gekommen sind und in unserem Fall dann der Kollege, der Fotograf oder die Fotografin hat angefangen, oder das Brautpaar vorher schon oder die Location hat angefangen, irgendwelche Zettel auszulegen, Aufsteller aufzulegen, wo irgendwie so steht, hey, hier wird heute gefilmt und hier wird fotografiert. Mhm. Und da war dann so eine große Frage, die Rechte am eigenen Bild, vor allem von den Bildern der Gäste. Ist es irgendwie rechtskonform, ist es irgendwie möglich, diese Pflicht der Rechteeinholung an das Brautpaar abzugeben? Also können wir irgendwie sagen, hey, sorgt mal dafür, dass alle wissen, dass wir da filmen und wir dürfen die auch alle auf unserer Website dann veröffentlichen?
Also ich glaube, du musst es teilen in zwei Aspekte. Einerseits tatsächlich das vertragliche Verhältnis zwischen dir und dem Brautpaar. da musst du, also da ist ja klar, dass gefilmt wird. Und da müssen gewisse datenschutzrechtliche Belehrungen erfolgen, denn das Brautpaar ist ja auch mit drauf auf den Filmen, hoffentlich überwiegend. Und daneben spielen die Gäste eine große Rolle. Du hast eigentlich schon zwei der Möglichkeiten angesprochen. So viel mehr gibt es nicht. Die dritte wäre einfach gar nichts zu tun und nicht drüber zu sprechen. Das finde ich nicht so gut. Die erste Möglichkeit ist, sich selber drum zu kümmern. Denn tatsächlich, du erstellst ja das Filmmaterial, du bearbeitest es und damit bist du auf jeden Fall in der datenschutzrechtlich relevanten Verarbeitung von personenbezogenen Daten drin. Du bist also Datenverarbeiter und musst dir diese Einwilligungen holen. Wenn du danach das Ganze zu Referenzzwecken auf deiner Website oder in Social Media veröffentlichst, gilt das Gleiche. Also das ist quasi dann für die Reichweite dieser Einwilligung, die du dir da holst, erforderlich. Jetzt ist es halt so, dass es durchaus schönere Dinge gibt, als wenn ich Hochzeitsgast bin und komme irgendwie in die Kirche oder in die Location und jemand drückt mir einen Zettel, einen Stift in die Hand und sagt, hier, unterschreib das mal. Da steht so ein riesen Roll-up, wo steht so, hey, übrigens, und rote Punkte auf die Stirn, wer nicht gefilmt werden will und so ein Krempel. Deswegen ist die Variante 2, das vertraglich zu regeln übers Brautpaar, ein sehr, sehr gängiger Weg. Das wird tatsächlich häufig gemacht. Ich finde es den praktischsten Weg überhaupt. Da haben wir allerdings das Risiko, und ob es jetzt zulässig ist oder nicht, kann ich dir geradeaus gar nicht sagen, weil es ein großer Interpretationsspielraum ist. Aber es stellt sich schon die Frage, ob ich als kommerzieller Dienstleister zwei privaten Auftragnehmern und Verbrauchern im Rechtssinne diese Pflicht aufs Auge drücken kann. Kann sein, kann nicht sein. Ich habe so meine Zweifel. Ich kann euch aber auch sagen, dass es in der Praxis wirklich häufig gemacht wird und zwar auch ohne nähere Belehrung. Also du sagst quasi, irgendwo ist so ein Abschnitt Rechteklärung, da gehört dann auch die Einwilligung zum eigenwerblichen Zweck für den Fotografen oder Filmer mit rein. Da steht dann drin, dass die Bilder auch vom Fotografen oder Videografen zum Zwecke der Eigenwerbung auf der Website verwendet werden dürfen. Und irgendwo drunter steht dann, dass für Drittrechteklärung, da gehört ja auch das Recht, das Hausrecht des Location-Betreibers dazu zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie oft ihr im Gasthaus eures Vertrauens vorher hingeht und eine Drehgenehmigung einholt. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft. Da gehören die Persönlichkeitsrechte der Gäste dazu. Wenn man es richtig crazy spinnen möchte, da arbeiten ja auch Leute. Also die müssten eigentlich auch was unterschreiben. Das sind ja keine Hochzeitsgäste. Und es wird dann, ohne näher darauf einzugehen, einfach nur mitgeteilt, dass quasi die Klärung aller Drittrechte dem Brautpaar obliegt. Punkt. Das ist der einfachste Weg. Da wird häufig auch gar nicht so viel drüber gesprochen, weil es ein unangenehmes Thema ist. Also spätestens, wenn das Brautpaar sagt, ja, wie mache ich denn das genau, wird es hässlich. Ich glaube aber, die meisten wissen das und reden dann gar nicht großartig drüber. Und so ist, glaube ich, die Situation, dass bei den meisten oder bei vielen Hochzeiten vermutlich einfach gar keine Drittrechte geklärt werden, keine datenschutzrechtliche Belehrung erfolgt, keine Einwilligungen eingeholt werden und das so ein bisschen im rechtsfreien Raum schwebt. Man könnte noch überlegen, ob es irgendwo im Bereich des berechtigten Interesses stattfindet. In der Datenschutzgrundverordnung ist das berechtigte Interesse ja als Ausnahme vom Verbot zur Datenverarbeitung geregelt. Ja, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Also wenn ihr es, um es zusammenzufassen, wenn ihr es super ordentlich machen wollt, kümmert ihr euch drum, dass alle belehrt werden. Das kann man über so ein Roll-up machen oder so einen Aushang. Das kann man über so Handzettel machen. Dann bräuchtet ihr die Einwilligung aller Teilnehmer. Auch schon für die Erstellung und für die Post-Production bezüglich eures Filmmaterials und für die Darstellung auf der eigenen Seite sowieso. Da bräuchte ihr auf jeden Fall, außer ihr zeigt nur das Brautpaar, das könnt ihr im Vertrag einholen. Oder Variante 2, das ist so ein bisschen loose und ist aber deutlich einfacher. Ihr regelt es einfach über den Vertrag, geht damit aber ein Risiko ein, dass ihr datenschutzrechtlich und auch persönlichkeitsrechtlich eine Bauchlandung macht. Wenn das Brautpaar sich nämlich nicht darum kümmert und ihr stellt es auf eure Website, das hatten wir auch schon zu Genüge, und es kommt dann Onkel Otto um die Ecke und sagt hier, ich will das alles nicht, dann müsst ihr es sowieso runternehmen, wenn ihr keine schriftliche Einwilligung habt.
Also ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Genau, ob dann tatsächlich, wenn, also auch wenn es die Einwilligung gibt, also vielleicht diese zwei verschiedenen Szenarien, dass auch wenn es die Einwilligung zuerst gab, auch schriftlich, ob es immer die Möglichkeit gibt, diese zu widerrufen, und zweitens, ob generell natürlich bei der Regelung im Vertrag, die ja eh schon ein bisschen los ist, wie du gerade eben auch schon erklärt hast, dann auch jeglicher Gast, jegliche Elternteile oder Mitarbeiter von der Location kommen können und sagen können, will ich nicht. Und dann muss der Film runter oder umgeschnitten werden.
Ja, also die Einwilligung zumindest aus datenschutzrechtlicher Sicht ist jederzeit frei widerrufbar und du musst auch darauf hinweisen, dass die jederzeit frei widerrufbar ist. Das ist also ein sehr stumpfes Schwert. Wenn ich quasi Modelle oder Amateurmodels oder Privatleute habe und sage, hier, pass mal auf, so und so sieht's aus. Du musst auch darauf hinweisen, dass es zum Zwecke der Eigenwerbung auf deiner Website landet. Du kannst aber jederzeit deine Einwilligung für die Zukunft zurückziehen und dann bin ich gearscht. Dann kannst du es dir eigentlich fast sparen, weil das macht für jeden es ein leichtes, sich zu melden. Dann schneidest du den Film um, lädst ihn wieder hoch. Und wenn du irgendwie, auch das gibt's manchmal, wenn du quasi nicht nur Ärger mit deinen Kunden hast, sondern mit der kompletten Verwandtschaft, dann kommt 5 Minuten später, nachdem du wieder hochgeladen hast, dein Nächster und sagt, ich will auch nicht. Dann löscht den Film. Und ansonsten, diese persönlichkeitsrechtliche Kiste, die bei Personenbildern eine Rolle spielt, nach dem Kunsturhebergesetz, dem KUG, die Einwilligung, die dort erteilt wird, die ist nicht so einfach zu widerrufen, bringt dir aber in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung echt wenig. Also ich wäre bei so Referenzverwendungen, gerade im Event, im Hochzeitsbereich, wäre ich echt immer vorsichtig und ich tendiere immer dazu, meinen Mandanten zu sagen, wenn da irgendjemand kommt von den Gästen oder so, nimm es runter. Also wir hatten einmal einen Fall, da sind wir echt mal standhaft geblieben, da ging es aber ums Brautpaar. Die hatten irgendwie einen Vertrag unterschrieben, wo sie gesagt haben, hier und Verwendung zur Eigenwerbung voll in Ordnung. Das war ein Fotograf. Und die haben aber dann im Nachhinein erzählt, sie hätten dann mündlich irgendwie vereinbart und das würden sie ja gegenseitig bezeugen. Das ist immer ein bisschen blöd in so einer 2-gegen-1-Situation. Sie würden es ja bezeugen, dass vereinbart wurde, aber im Vertrag stand da erfreulicherweise auch drin, dass es keine Nebenabreden gibt und dass Nebenabreden der Schriftform bedürfen. Und also da konnte ich mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen soll. Da sind wir auch standhaft geblieben und tatsächlich ist es auch nicht schief gegangen. Aber ansonsten rate ich immer dazu, gerade vor dem datenschutzrechtlichen Hintergrund und wenn es um Menschen geht, die nicht eure Kunden sind, nehmt es lieber runter, wenn es Ärger gibt.
Ja, verstehe.
Ja, so ist ja die Praxis auch ein bisschen bisher bei uns gewesen, dass wir uns das irgendwie mit dem Brautpaar schriftlich im Vertrag festhalten, die sich ein bisschen drum kümmern. Dann werden wir irgendwie auch angekündigt, manchmal in den Reden, hey, die sind da, hier wird gefilmt. Und wird dann lieber an dem Tag vielleicht schon Leute sich herauskristallisieren, die sagen, ich will aber nicht aufs Video. Und dann sind das 3-4 Leute, die man per se schon weghält und dann einfach natürlich hofft, dass alle anderen dann wir zeigen natürlich die Leute ja eh nur von der besten Seite und bisher ist bei uns toi 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 noch nichts schiefgegangen, aber ja, es hat viele beschäftigt, interessant auf jeden Fall.
Es muss sich ja nicht, jedes rechtliche Risiko muss sich an den auswirken. Also ich bin nicht der, der rumläuft und sagt, boah, hey, da hast du einen Fehler gemacht und du musst es jetzt alles richtig machen, weil wenn ihr alles so machen würdet, wie ich es machen würde, wenn ich quasi möchte, dass rechtlich alles in Ordnung läuft, dann werdet ihr aber euren letzten Job gehabt haben. Also das geht so nicht. Also ich kann von den Prozessen her, wenn ich da irgendwie reinfunk und versuche quasi den rechtlich optimalen Videografieprozess für eine Hochzeit aufzustellen, das wäre eine Katastrophe. Also das wird nichts und da ist, glaube ich, auch, es ist ja in der Regel etwas positiv Belegtes. Das heißt, die Menschen zeigst du ja da von ihrer Besten. Es ist ja was anderes, als wenn sich jetzt irgendwie Günter Wallraff irgendwo einschleicht und irgendwelche skandalösen Arbeitsbedingungen filmt und aufdeckt. Da versuchst du auf Teufel komm raus, das wegzubekommen, wenn es dich in deinen Rechten berührt. Bei so einem Hochzeitsvideo ist es ja grundsätzlich mal positiv besetzt. Und alles, was positiv besetzt ist, da hast du eine gewisse Chance, die höher ist, dass es bleiben darf, auch wenn irgendwo ein Graubereich am Start ist oder wenn irgendwo eine Linie überschritten ist, das sind eigentlich immer ganz gute Chancen.
Und bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, finde ich, ist es der perfekte Zeitpunkt, um ganz kurz Werbung zu machen. Als HochzeitsvideografInnen geben wir uns allergrößte Mühe, für unsere Paare den besten Service zu bieten. Aber oft wird der Film, in dem so viel Liebe steckt, einfach per Download oder USB-Stick übergeben. Neben vielen Möglichkeiten, den Film online zu präsentieren, haben wir im Vergleich zur Fotografie keine Möglichkeit, die eigene Arbeit so abzuliefern, dass sie nicht einfach irgendwann auf einer Festplatte liegt. Wir finden, unsere Hochzeitsvideos haben es verdient, spontan und zu jeder Zeit in die Hände genommen werden zu können.
Mit Videokarten von deinevideokarte.de könnt ihr eure Videos nun endlich auf eine einzigartige Weise präsentieren. Wählt aus 3 exklusiven Vorlagen oder designt eure Videobroschüre kostenlos mit eurem persönlichen Logo und Branding. Und das Ganze ohne Mindestbestellmenge. Damit eure Hochzeitspaare schnell und unkompliziert ihren Film genießen und all ihren Liebsten zeigen können.
Hebe dein Business auf das nächste Level und hau deine Kunden vom Hocker mit Videokarten von deinevideokarte.de. Alle Links und einen exklusiven Rabattcode findet ihr in den Shownotes.
Bevor wir zur nächsten Frage kommen, wollte ich noch mal ganz kurz eine Sache einstreuen, die mir jetzt erst gestern passiert ist im Gespräch, Vorgespräch mit einem Brautpaar. Und ich wurde gefragt, was ist denn, wenn ihr beiden kurzfristig krank werdet? Also sei es Krankheit oder sei es vielleicht ein Unfall. Wie ist es denn da? Müssen wir in irgendeiner Form für einen Ersatz sorgen oder müssen wir auch, sage ich mal, die Anzahlung komplett wieder zurückzahlen, also alles, was bisher gezahlt wurde, weil wir ja den Job vielleicht dann in dem Fall nicht ausführen können. Hm. Wie wäre das denn so zu handeln? Was sagt man dem Brautpaar?
Also üblicherweise regelt man das im Vertrag. Die gesetzliche Ausgangslage ist nicht hundertprozentig greifbar. Das gilt für alle Tatbestände, die mit der vorzeitigen Beendigung von solchen Aufträgen zu tun haben. Das ist immer interpretationsfähig. Wenn ihr verhindert seid, dann ist grundsätzlich mal die Leistungserbringung für euch unmöglich. Wenn ihr einen Unfall habt, dann könnt ihr da nicht hinfahren und ihr könnt das nicht machen. Die Frage, die sich dann stellt, also ihr werdet von der Leistungserbringung frei, weil es einfach nicht geht. Die andere Seite wird dann von der Zahlungspflicht frei und grundsätzlich muss man schon darüber sprechen, dass erhaltene Zahlungen rückabzuwickeln sind. Was man im Vertrag üblicherweise regelt, ist folgendermaßen: man regelt die weiteren Pflichten. Also meistens, wenn sowas passiert, steht oder die meisten Auftragnehmer möchten, dass dann auch die Anzahlung zurückgezahlt wird, weil das einfach für eure Kunden eine selten dämliche Situation ist, wenn die Hochzeit haben und ihr kommt nicht. Da mal völlig unabhängig davon, ob ihr was dafür könnt oder nicht. Also das wird aus meiner Erfahrung häufig so geregelt, dass in diesen Fällen wird die Anzahlung häufig zurückerstattet, einfach auf freiwilliger Basis. Daneben stellt sich aber auch die Frage, was ist denn mit dem Ersatz? Da habe ich tatsächlich auch schon Verträge gelesen, wo drin steht, ja, hier für den Fall, dass wir ausfallen, kümmern wir uns um einen gleichwertigen Ersatz. Das sind Dinge, das ist echt lieb gemeint. Das schreibt ihr aber bitte niemals irgendwo rein. Ich stell mir vor, ihr habt wirklich irgendwie, Gott bewahre, einen schweren Unfall. Ihr könnt euch einfach nicht drum kümmern. Dann steht da irgendwie drin, hier, wir haben es aber versprochen, dass wir es tun. Ist immer blöd. Dann irgendwann stellt sich die Frage, ja, wie schwer war denn der Unfall? Hätten die nicht noch jemand anrufen können? Und über sowas willst du nicht diskutieren in der Situation. Also wenn ihr da nicht auftauchen könnt, dann schreibt ihr, auch wenn ihr es trotzdem tut natürlich, aber ihr schreibt in den Vertrag bitte nicht rein, dass wenn ein Ereignis aus dem Bereich Naturkatastrophe, schwerer Unfall, Krankheit oder sonst irgendwas vorliegt, dass ihr dann Ersatz und noch dazu gleichwertig. Was ist denn gleichwertig? Also das ist unglaublich schwierig. Das würde ich niemals vertraglich zusichern. Das könnt ihr gerne tun. Das ist tatsächlich auch immer ein halbwegs großer Diskussionspunkt, gerade mit sehr, sehr netten Mandanten, die sagen, nee, ich will das aber drin lassen. Sag ich, du, mach was immer du willst, aber das nehmen wir mal schön raus, weil dir einfach am Ende des Tages kannst du dir selber ein Bein stellen und haftest dann eventuell, Schadensersatz kann ich mir ganz schwer vorstellen, wie hoch soll da genau der Schaden sein, ist schwer zu sagen, aber am Ende steht ein Schadensersatzanspruch im Raum, weil du eine vertragliche Pflicht nicht erfüllt hast. Und deswegen würde ich da versuchen, im Vertrag irgendwie möglichst keine Zusagen zu machen, sondern ihr regelt halt den Fall, was ist bei Unmöglichkeit, ja, dann kommt ihr natürlich nicht. Und dann stellt sich die Frage hier, was wird zurückerstattet? Vielleicht hattet ihr im Vorfeld ja schon Aufwendungen. Also die kann man natürlich noch abziehen und sagen, hier von der, die Anzahlung wird zurückerstattet, einbehalten werden, aber tatsächlich erfolgte Aufwendungen seitens der Videografen, die müsst ihr dann eventuell auch belegen. Und dann würde ich ehrlicherweise den Rest fast zurückbezahlen. Ich hab mich tatsächlich noch nie damit befasst, ob ihr die Anzahlung komplett behalten dürft, weil das noch nie jemand wollte für den Fall.
Ja, okay. Ja, also es hätten wir jetzt so auch nicht gemacht. Also wir verstehen natürlich dann auch, wenn wir nicht auftauchen können und den Auftrag nicht ausführen dürfen, dann ist es natürlich auch in dem Fall relativ unfair, da dann plötzlich zu fordern, da irgendwie noch 50% des Geldes einzubehalten. Aber auf jeden Fall nochmal gut zu hören. Und genau, dann die nächste Frage, und da sind wir wieder bei Corona, was wir vorhin schon etwas angeschnitten haben. Und zwar ist halt einerseits irgendwie so die große Frage, gilt Corona als irgendwie höhere Gewalt? So dieser Begriff, den kennt man ja irgendwie auch, wo dann Naturkatastrophen und so weiter dann drunter zählen. Was würdest du denn da sagen?
Schwierig, kommt drauf an. nee. Also damit schlagen wir uns jetzt auch schon seit über einem Jahr rum. Und vielleicht vorher noch ein bisschen Kontext, warum es überhaupt eine Rolle spielt. Wenn eure Kunden die Aufträge canceln wollen wegen Corona oder im Zusammenhang mit Corona oder whatever, dann haben wir einerseits diese Möglichkeit der höheren Gewalt und andererseits haben wir das Kündigungsrecht, das jeder Kunde in diesem vertraglichen Bereich stets hat. Die Folge einer Kündigung aufgrund höherer Gewalt ist tatsächlich, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren sind, die Anzahlung, und ihr nur das einbehalten dürft, was ihr wirklich erbracht habt. Das ist bei einer Absage von einer filmischen Begleitung einer Hochzeit vor dem Tag der Hochzeit wahrscheinlich relativ wenig. Das heißt, ihr werdet den Großteil zurückerstatten müssen. Wenn ihr jetzt mal davon ausgeht, es ist ein Werkvertrag, den ihr da habt, dann hat der Werkbesteller, also euer Brautpaar, immer die Möglichkeit zu kündigen, ohne Angabe von Gründen. Und da funktioniert der Mechanismus anders. Da dürft ihr grundsätzlich euren Anspruch auf Zahlung behalten. Ihr müsst euch aber das abziehen lassen, was ihr nicht an Aufwendungen hattet. Das mag jetzt aussehen wie das Gleiche. Wenn ihr aber nochmal drüber nachdenkt, beim einen wird die Zahlung zurückgegeben und ihr dürft nur das behalten, was ihr erbracht habt, also euren tatsächlichen Aufwand. Und beim anderen werden die Aufwendungen, die ihr nicht hattet, abgezogen. Bei dem anderen bleibt euch der Gewinn erhalten. Und das, keine Ahnung, wie viel es ist. Bisher konnte mir kein Selbstständiger sagen, wenn er irgendwie 8 Stunden eine Fotoreportage macht oder ein Video macht, wie viel davon jetzt Gewinn ist und wie viel nicht. Aber das wird mehr sein als nichts. Also da wird schon was hängen bleiben. Das Gesetz selber sagt, wenn es keine Anhaltspunkte gibt, geht man von 5% aus. Ich gehe davon aus, dass bei jemandem, der seine selbstständige Dienstleistung selbst erbringt, also bei einem Solo-Selbstständigen oder wenn ihr zu zweit unterwegs seid, gehe ich davon aus, dass es deutlich mehr als 5% ist. Wie viel es wirklich ist, kann ich leider nicht sagen. Aber das ist der Grund, warum man die höhere Gewalt oder die Möglichkeit umgehen möchte, weil du dann in der Rückabwicklung in einem blöderen Szenario bist als Fotograf oder Videograf. Corona als höhere Gewalt an sich, tatsächlich vermutlich dann, wenn die Veranstaltung komplett verboten wird. Da kann man drüber nachdenken. Und dann kannst du deine Leistung nicht erbringen. Alles, was drunter ist, wahrscheinlich nicht, denn insbesondere die Angst vor Corona reicht nicht aus, also die Angst vor einem Ereignis der höheren Gewalt reicht nicht aus, um diese Unmöglichkeit oder um die Unmöglichkeit der Durchführung zu rechtfertigen. Und wir haben noch einen weiteren Tatbestand, den der Gesetzgeber jetzt auch nochmal explizit gestärkt hat, das ist die Anpassung der Geschäftsgrundlage nach 313 BGB. Wenn also der Auftrag oder der Vertrag aufgrund von neu eingetretenen Umständen anders geschlossen worden wäre, hätten die Vertragsparteien bei Vertragsabschluss diese Umstände schon erkannt, dann haben beide Parteien jeweils einen Anspruch, dass der Vertrag angepasst wird. Und das ist in den Fällen, in denen Teilnehmerzahlen reduziert werden oder in denen irgendwelche Leute nicht zur Hochzeit kommen, weil sie irgendwie nicht wollen, weil sie nicht fliegen wollen, nicht fahren wollen, weil sie Angst haben, das ist da anzuwenden. Und da seid ihr also immer bei dieser Störung der Geschäftsgrundlage und ihr schaut immer, okay, mit welchem Inhalt hätten wir denn den Vertrag geschlossen? Hätten wir das kommen sehen? Hätten wir zum Beispiel gesehen, dass nur mit 50 Leuten erlaubt ist und ihr wollt aber 80 Leute? Und am Ende ist es natürlich super unbillig zu sagen, ja, liebes Brautpaar, das kann schon sein, dass ihr nicht mit 140 Leuten feiern dürft, sondern nur zu fünft, weil euch irgendwie das Gesundheitsamt das aufs Auge gedrückt hat oder sonst irgendwas. Aber die Hochzeit ist nicht unmöglich. Wir können das gerne machen. Und ich mache euch gern das 15.000-Euro-Paket, das ihr gebucht habt, für 5 Leute. Und auch nicht in der Location, weil die ist leider auch geschlossen. Wir machen es halt in eurem Garten. Also da werdet ihr wahrscheinlich schon federn lassen müssen, betragsmäßig. Aber zumindest bei denjenigen meiner Mandanten, denen das Geld jetzt nach über einem Jahr nicht komplett egal ist, und das sind so ziemlich alle, ist ja die Aufgabe nicht mehr, eure Kunden 100%ig glücklich zu machen, sondern es geht bei vielen auch ums Überleben. Und wir haben wirklich Mandate, da tut es mir unglaublich leid, wenn ich das irgendwie sehe, wenn du dann sagst, ja, hier, wie wäre es mit einem Vergleich irgendwie, die wären mit 500 Euro zufrieden, wenn mir dann mein Mandant sagt, ich kann die nicht mehr bezahlen, ich habe sie nicht mehr. Es ist unmöglich, ich kann diese 500 Euro, wenn ich bezahle, dann kann ich für meine Familie nichts mehr zum Essen kaufen. Und das ist leider auch so diese Verhandlungssituation, in der ich oftmals aktuell bin. Ich verstehe das mit dem Brautpaar, dass die keine Lust haben, unter den aktuellen Bedingungen ein paar tausend Euro für sowas hinzulegen und zu heiraten. Ich habe aber manchmal überhaupt nicht die Wahl, weil ich einfach irgendwie meine Mandanten beschützen muss oder aufpassen muss, dass die nicht alles zurückbezahlen müssen, weil sie sonst einfach insolvent sind. Und das nimmt einem ganz viel Verhandlungsspielraum und ich mag das eigentlich nicht so gerne. Also ich habe es eigentlich lieber, wenn meine Mandanten finanziell topfrisch sind und wir quasi auch ein bisschen Spaß dabei haben können, wenn es in den Prozess geht. Das ist aktuell leider nicht so. Deswegen spiele ich aktuell sehr, sehr häufig diese Karte. Das ist rechtlich absolut tragbar zu sagen, wenn auch nur da ein kleiner Grund vorliegt, der es ermöglichen würde, die Hochzeit in abgewandelter Art und Weise durchzuführen, stehe ich aktuell eigentlich reflexartig auf dem Standpunkt und sage, okay, da müssen wir den Vertrag anpassen, aber der wird nicht aufgelöst. Es liegt keine Unmöglichkeit vor, ihr könntet das schon machen. Und da sind 11 von 10 Brautpaaren nicht sonderlich erfreut drüber, wenn man ihnen das sagt und sagt, ja, hier wäre doch eine Spitzenidee, ihr könnt einfach irgendwie zu fünft am Standesamt. Ist doch auch fast genauso schön wie 200 Leute im Grand Hotel. Macht doch das. Da sind die Fronten extrem verhärtet. Die Kommunikation ist auch ganz besonders. Also da ist nicht viel Einigkeit. Aber da müssen wir aktuell gerade alle durch. Um es nochmal zusammenzufassen. Also ich glaube, dass in wenigen Fällen wirklich Unmöglichkeit vorliegt. Außer es ist wirklich, was ich noch dazu sagen wollte, bevor ich zusammenfasse. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen darauf einwirken, indem ihr mal schaut, was ihr vertraglich vereinbart habt. Wenn ihr vertraglich vereinbart habt, dass ihr begleitet eine Hochzeit mit 240 Leuten im Garten des Grand Hotel Tralala und das Grand Hotel hat zu und es darf nur mit 50 Leuten geheiratet werden, dann habt ihr ein Problem. Ihr solltet also auch versuchen, so Beschreibungen, die diese Eckpunkte mit umfassen, gar nicht in eure Verträge aufzunehmen. Also das ist auch was ich gelernt habe zum Thema Leistungsbeschreibung in der aktuellen Situation. Schließt bitte Verträge über ein Hochzeitsvideo oder über die filmische Begleitung der Hochzeit am so und so vielten Standesamt hier und danach Hochzeitsfeierlichkeiten, fertig. Versucht da so wenig wie irgend möglich reinzuschreiben, allein vor dem Hintergrund der Dinge, die wir jetzt im letzten Jahr gelernt haben. solltet ihr da nicht allzu tief in die Details reingehen, weil ihr euch dann ansonsten eventuell selbst ein Bein stellt. Wenn die Hochzeit irgendwie durchführbar ist, seid ihr meiner Meinung nach eher in der Störung der Geschäftsgrundlage, nicht mehr in der Unmöglichkeit und habt dann auch wunderbar die Möglichkeit zu verhandeln. Also ich erlebe es wirklich, dass Mandanten hervorragend verhandeln, proaktiv auf die Brautpaare zugehen. Das ist, glaube ich, der ultimative Hack, den ihr momentan machen könnt. Wenn ihr seht, da läuft irgendwas schief, schreibt die Leute an und gebt ihnen Optionen, vorgefertigte Optionen, wie man damit umgehen kann. Vielleicht nochmal kostenfrei verschieben. Wir haben teilweise Situationen, da ist schon 4-mal verschoben worden. Die 5. Verschiebung steht an. Gebt euren Kunden einfach die Optionen vor und wartet nicht unbedingt, bevor sie das bürgerliche Gesetzbuch zur Hand nehmen und sich selber Optionen suchen. Denn die Rechtsprechung ist völlig diffus zu dem Thema. Es kann sein, dass ihr die Anzahlung behalten dürft, kann auch sein, dass ihr sie zurückbezahlen müsst, es kann sein, dass es irgendwo dazwischen liegt und deswegen würde ich da immer, auch wenn ich euch die beiden Optionen zum Thema Unmöglichkeit gerade geschildert habe, ich würde immer proaktiv auf die Kunden zugehen.
Ja, sehr, 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 sehr gut zusammengefasst, krass, habe ich auch nochmal ganz viel mitgenommen und vielleicht, also ich glaube, viele sind halt in dieser Situation, dass sie gefragt werden am Telefon, ja, wie ist es denn jetzt mit der Hochzeit nächstes Jahr? Was ist denn, wenn nächstes Jahr wieder Corona ist? Und viele, glaube ich, sind dann einfach in dieser Situation, dass sie nicht so richtig wissen, was sie sagen sollen. Mhm. Also vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen, wie du aus deiner Sicht als Anwalt darauf antworten würdest, wenn ein Paar dich das fragen würde.
Ich würde als allererstes mal sagen, schwierig. Das ist meistens in solchen Situationen das beste erste Wort, das sagen Gott, ist schwierig und dann die Denkpause nutzen. Was würde ich denen sagen? Tatsächlich ist es so, dass die Verträge, die aktuell angepasst werden, auch angepasst werden in Bezug auf weitere Verschiebungen. Denn ob jetzt ein kostenfreier Anspruch auf Verschiebung oder ein Anspruch auf kostenfreie Verschiebung besteht oder nicht, kann ich euch nicht so genau sagen, vermutlich aber eher nicht. Also ihr werdet wahrscheinlich als Kunden auch nicht unendlich Verschiebungsjoker haben und das auch noch kostenfrei. Deswegen werden die meisten Verträge jetzt so angepasst, dass man dieses Thema der Verschiebung regelt. Also in den meisten Verträgen auch die Verträge, die ich aktuell überarbeite oder im letzten Jahr überarbeitet habe, da habe ich so gehandhabt, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, wir haben einmal die Unmöglichkeit drin, das ist bei den meisten schon drin. Dann haben wir die Haftung des Fotografen oder Videografen mit drin und dann bauen wir so ein Zwischending ein, das Fälle regelt, in denen die Durchführung der Veranstaltung nicht unmöglich ist, aber zum Beispiel durch behördliche Restriktionen erschwert wird. Da würde ich immer regeln, dass zunächst mal die Verschiebung zwingend erforderlich ist, bevor irgendwas gekündigt wird, um auch eure Kunden dran zu binden. Nicht, dass die sagen, ja, wir heiraten dann irgendwann, dann heiraten sie im Dezember und haben einen kompletten Schwung neuer Dienstleister, weil sie eigentlich sowieso jetzt irgendjemand anderen gerne hätten. Das geht natürlich nicht. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man sich eine Verschiebung irgendwie honorieren lässt. Das ist auch eine große Frage von Verhandlungsgeschick, dass du sagst, ja, okay, wir haben jetzt zweimal kostenfrei verschoben. Die nächste Verschiebung kostet, keine Ahnung, Unkostenpauschale, 200 Euro, irgendwas, das noch irgendwie Geld reinkommt und irgendwas, was aber auch diesen Aufwand widerspiegelt. Denn so wahnsinnig einfach ist es ja nun auch nicht. Ich mache nicht irgendwie Kalender auf. Da habe ich dann nächstes Jahr 365 Tage drin, weil die meisten wollen irgendwie Montag bis Donnerstag nicht so unbedingt heiraten. Dann habe ich ja auch schon Buchungen für nächstes Jahr, die das erstmalige Shooting nächstes Jahr getimed haben. Das heißt, ich muss ja irgendwie schauen, wie es passt. Ich muss ja dann andere Dinge vielleicht schieben oder absagen oder. Und da kann man schon überlegen, ob man an die Verschiebung einfach eine Zahlung knüpft. Und ob man dann sagt, okay, pass auf, wenn ihr jetzt zum Beispiel zum Stichpunkt Storno-Klausel, also wenn eure Kunden sich lösen wollen vom Vertrag, wenn ihr da jetzt zum Beispiel nichts drin habt oder einfach drin habt, hier die Anzahlung wird einbehalten, das ist schwierig, das kann man besser regeln. Dann könnte man sich überlegen, ob man jetzt quasi die Verträge vorbereitet für die nächste Welle, in Anführungsstrichen, an Verschiebungen und einfach eine detailliertere Storno-Klausel reinmacht oder sich einfach vielleicht weniger sichert. Wenn ihr 50% Anzahlung habt und euer Brautpaar storniert den Job, weil sie sagen, hier, wir haben wegen Corona einfach keinen Bock mehr. Das ist keine Unmöglichkeit, kein gar nichts. Dann bist du wieder in diesem gesetzlichen Tatbestand drin, dass du schauen musst, ja, okay, ich darf zwar meinen Honoraranspruch behalten, ich muss mir aber die nicht erbrachten Aufwendungen abziehen lassen. Keine Ahnung, wie viel das ist. 5% darf ich auf jeden Fall kriegen. Wenn dein Vertrag aktuell gerade regelt, dass bei Stornos durch eure Kunden auf jeden Fall die Anzahlung einbehalten werden darf, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das unwirksam ist. Ihr könntet euch überlegen, einfach einen Betrag zu nehmen, mit dem ihr näher an der rechtlichen Realität seid, wobei es da keinen Prozentsatz gibt. Also wenn ihr diesen Betrag, der einbehalten werden darf, bei einem Storno durch eure Kunden ein bisschen absenkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das rechtlich wirksam ist, als wenn ihr beispielsweise die komplette Anzahlung von 50% einbehaltet. Und so könntet ihr versuchen, euch an der einen oder anderen Stelle so entlang zu hangeln und eure Verträge quasi nicht nur krisensicher zu machen, sondern auch verschiebungsfest zu machen, indem ihr auch dieses Thema der Verschiebung regelt. Viele machen es so, also was unbedingt rein muss, wenn ihr die Verschiebungen vertraglich regeln wollt, ist, dass euer Kalender, eure bereits bestehenden Buchungen zwingend zu respektieren sind. Wir haben das ganz häufig zum Thema Anpassung bei Störung der Geschäftsgrundlage. So eine Anpassung könnte ja so ausschauen, dass man die Hochzeit einfach verschiebt. Ja, jetzt kriegt ihr eine Mail oder eine WhatsApp oder was ihr verrückten Kids alle für Messenger nutzt. Da steht dann irgendwie drin, ja hier, wir müssen leider stornieren. Wir heiraten dann mal am 13.02.2022. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tag ist. Ist aber bestimmt ein Sonntag oder ein Samstag und Primetime. Und dann sagst du, ja, ist aber schlecht, da habe ich schon eine Hochzeit drin. Ja, okay, du bist ja keiner Einigung zugänglich, also kündigen wir jetzt und wollen unsere Anzahlung wieder. Das passiert gar nicht mal so selten. Also da sollte zwingend rein, dass eure Buchungen, bereits bestehenden Buchungen, eure Kalender dort zu berücksichtigen sind bei der Findung eines Ersatztermins. Und man könnte zum Beispiel auch, das habe ich letztens gesehen bei einer Fotografin, das fand ich sehr smart, man könnte zum Beispiel sagen, pass auf, wenn ihr verschiebt auf einen Tag unter der Woche, kostenfrei, wenn ihr verschieben wollt aufs Wochenende, müsst ihr mir ein bisschen mehr bezahlen. Das ist durchaus was ich für möglich halte, was ich für rechtlich tragbar halte. Und da, glaube ich, wird ein Schuh draus. Dass man, wie ich vorher schon gesagt habe, gebt euren Kunden Optionen. Anstatt sie irgendwie im Regen stehen zu lassen, dann suchen die sich irgendwas. Momentan wird ganz viel zu dem Thema geschrieben und es wird euch nicht gefallen, was die da finden. Gebt ihnen einfach irgendwie Optionen, mit denen sie arbeiten können, wo sie sich was aussuchen können. Und ich glaube, wenn man denen auch die Situation vernünftig schildert und sagt, pass mal auf, wenn irgendwie alle 200 Hochzeiten verschoben werden, von diesem Jahr auf nächstes Jahr, ich habe aber nächstes Jahr schon 100. Wie soll das gehen? Ich kann die 100 nächstes Jahr eh schon nicht machen, weil ich pleite bin Ende dieses Jahres. Hilf mir irgendwie. Wir müssen das irgendwie so regeln, dass wir beide damit leben können. Und dann, glaube ich, wird da ein Schuh draus. Und da könnt ihr, glaube ich, auch ein bisschen kreativ sein, weil die wenigsten regeln das Thema der Verschiebung aktuell, die wenigsten Verträge sehen das vor. Und ich glaube, da kann man sich mal überlegen, ja, was hätte ich denn eigentlich gern? Wie hätte ich es denn gern, dass verschoben wird? Und das sollte man dann versuchen, im Vertrag abzubilden.
Krass.
Krass. Krass. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, dass alle mal so schnellstmöglich mal ihre Verträge überarbeiten.
Ja, mal reingucken, die mal lernen.
So war das jetzt nicht gemeint.
Erstmal
schön locker bleiben, das ist ganz wichtig. was ich in der Praxis sehe, ist tatsächlich, dass diejenigen Dienstleister, die proaktiv sind und die auch mit den beschissensten Verträgen, die man sich vorstellen kann, also meistens haben die Leute, die proaktiv und smart sind, haben nicht die beschissensten Verträge, die man sich vorstellen kann. Da gibt's meistens irgendwie so ein Muster oder ein Schema. Die sind meistens überall smart, die Leute. Aber auch mit schlechteren Verträgen könnt ihr einfach, wenn ihr auf eure Kunden zugeht, wenn ihr mit denen vernünftig redet, wenn ihr deren Ängste versteht, wenn ihr empathisch seid, wenn ihr aber auch eure Position begreiflich macht, könnt ihr fernab der juristischen Spielwiese so viel regeln und so viel Gutes tun, dass ich wirklich, ich hatte jetzt letztens einen Beratungstermin mit einer Fotografin, die macht nur Hochzeiten, die hat im kompletten letzten Jahr ist ihr ein Vertrag um die Ohren geflogen. Den Rest hat sie irgendwie geregelt. Und zwar auch so, dass sie finanziell gut bei wegkommt. Und das ist einfach nur, weil die unglaublich nett ist, schlau ist und halt einfach mit ihren Kunden geredet hat und das richtig gut hingekriegt hat. Also ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt in einen Podcast reingeht und sagt hier, aber ganz, ganz wichtig, jetzt alle, die zuhören, schickt mir eure Verträge. Das bitte nicht. Das will ich auf gar keinen Fall. Und ich würde mich schämen, wenn der Eindruck entsteht, dass das jetzt irgendwie diesen Hintergrund hat. Aber ihr könnt tatsächlich in Verträgen, gerade zum Thema Verschiebung, könnt ihr schon einiges Gutes tun. Das ist richtig.
Cool. Ja, nee, sollte so auf jeden Fall auch nicht rüberkommen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, also wir vor 2 Jahren zum Beispiel haben ja noch komplett ohne Vertrag gearbeitet. Wir haben da irgendwie auch so mit Luft und Liebe mit unseren Paaren gesprochen.
Pandemie kannte man auch und nicht, klar. Und Heirat und Hochzeiten werden richtig. Auch in der Regel natürlich nicht verschoben. Warum auch? Die Leute wollen da ja auch heiraten. Das sind so Dinge, die sind absolut neu für alle und das hat auf jeden Fall schon mal super geholfen. Wir haben noch eine Frage, du hast noch 5 Minuten Zeit für uns. Wir würden sie gerne natürlich noch stellen. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten natürlich auch mit Originalton vom Tag. Und daher der auch immer besser wird, kam eine Frage auf, wie man denn mit Musik umgeht, die dann an dem Hochzeitstag von Bands oder von DJs gespielt wurde. So, die ist jetzt, das ist jetzt aufgezeichnet und das landet bei mir im Film. Irgendein Mainstream-Song, irgendwas, was eigentlich der Band gehört. Wie darf man das verwenden?
Würde ich tatsächlich tendenziell eher als schwierig einstufen. Das ist ein urheberrechtliches Thema. Spätestens zum Zwecke der Eigenwerbung bei euch auf der Seite reißt bei mir der Faden dann ab. Da finde ich eigentlich keine Grundlage mehr, wie man das rechtfertigen kann. Fürs Ausliefern ans Brautpaar sehe ich kein großes Problem, aber wenn ihr das selber nutzen wollt, fällt mir gerade tatsächlich der Trick nicht ein, wie man das hinkriegen kann, ohne dass man, weiß ich nicht, bei der GEMA irgendwie eine Lizenz kauft.
Auch wenn es nur so kurze Bruchstücke sind manchmal, manchmal sind es 5 Sekunden aus einer Szene, aber es ist halt zu hören.
Also wenn es 5 Sekunden aus einer Szene sind, dann könntest du es als unwesentliches Beiwerk noch hinkriegen. 24 Urheberrechtsgesetz sagt quasi, wenn das alte Werk vor dem Hintergrund des neuen Werkes komplett verblasst und wenn ihr jetzt echt einen relativ langen Film habt und ihr habt 5 Sekunden Musik, würde ich euch ein grünes Licht geben dafür. Aber leicht orange eingefärbtes Grün. Also du weißt es nie so ganz genau. Es ist, im Prinzip ist alles Graubereich. Aber wenn das nur kurze Snippets sind, okay, dann würde ich sagen, könnte man es als unwesentliches Beiwerk urheberrechtlich noch hinbekommen. Alles andere ist eh eine Katastrophe. Wenn du anfangen willst, Rechte zu klären, dann wird's grausam. Das heißt, vielleicht solltet ihr überlegen, wenn ihr den Film so schneidet, dass ihr ihn auf eure Website packt, dass ihr dann nicht irgendwie ein Musikvideo draus macht und irgendwie ein Lied komplett laufen lasst. Dann glaube ich, kann es funktionieren.
Cool. Ja, ich glaube, das ist zwar vielleicht ernüchternd für den einen oder die andere, aber
so ist das.
Also auch
better safe than sorry.
Auch da wieder. löscht jetzt nicht all eure Referenzvideos auf der Website, sondern schaut einfach mal, wo ihr unterwegs seid. Es ist in diesem Bereich geistiges Eigentum ist alles immer schwierig. Es ist sowieso in der Juristerei alles immer schwierig und es kommt immer alles drauf an und Einzelfallbetrachtung, bla bla bla. Ihr müsst einfach ein gewisses Bauchgefühl kriegen, wann seid ihr wirklich super grenzwertig unterwegs und wann ist es so ein bisschen grenzwertig. Und so ein bisschen grenzwertig kann schon mal in Ordnung sein. Es sollte quasi aus so ein bisschen grenzwertig sollte auch kein Schema werden. Und ihr solltet quasi kein Geschäftsmodell aus ein bisschen grenzwertig machen. Aber wenn ihr an der einen oder anderen Stelle ein bisschen grenzwertig unterwegs seid, dann kann das voll in Ordnung sein. Wenn ihr an der einen oder anderen Stelle dunkelrot unterwegs seid, dann ist schlecht. Das solltet ihr immer vermeiden. Also quasi die Tonspur zu ersetzen, indem ihr irgendwie ein Lied aus dem Internet klaut, ist dunkelrot. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Und da solltet ihr ein Feeling dafür haben. Und ihr solltet halt mal schauen, oder eure Zuhörerinnen und Zuhörer sollten halt mal schauen, wie sie so unterwegs sind, was Drittrechte angeht. Und wenn vielleicht auch nach dieser Folge, wenn man so durch den eigenen Feed scrollt oder auf die Website schaut und eigentlich blutige Tränen weint, weil man sich denkt, da ist ja alles katastrophal, dann sollte man zwingend ran. Wenn man bei jedem zweiten, dritten Foto oder Video mal sagt, vielleicht, weiß ich nicht genau, dann ist es nicht der Grund, eure Website zu löschen. Also da wirklich habt ein bisschen Augenmaß und verfallt nicht in totale Panik. Könnte der Rat allgemein für 2021 sein, auch abhängig von irgendwelchen Bildrechten oder Rechten an Musik. Seht's mit ein bisschen Augenmaß und ich glaube ohnehin, die meisten machen das eh recht vernünftig. Also die meisten, die ich sehe, da gibt's hier und da ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber die meisten sind eh schon ganz gut unterwegs. Don't panic.
Don't panic.
Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank dir, Sebastian.
Ich sag danke. Hat Spaß gemacht.
Ja. Auch danke an Sebastian aus der Gruppe, Christian, André, Simon, die Fragen auch gestellt haben und die Leute, die kommentiert haben. Und wir hoffen, dass wir eure Fragen so gut es geht stellen konnten. Ihr mit den Antworten mehr oder dann minder in manchen Situationen dann zufrieden seid.
Ja.
Aber genau.
Besser kriegen wir es nicht hin.
Genau. Ja,
mal schauen, wie lange das alles noch anhält. Ja. Also meine Zusage, wenn wir 2022 immer noch Lockdown haben, dann machen wir noch eine.
Dann machen wir ein Update.
Dann habe ich so einen Bart, der mir bis zu den Knien gewachsen ist und so einen krummen Wurzelstock in der Hand irgendwie. Dann ist eh vorbei.
Voll. Da nehmen wir dich dann beim Wort. Das machen wir.
Cool.
Schön. Ja, dann dir noch einen wunderschönen Tag, gute Woche und
danke.
Bis bald.
Das wünsche ich euch auch, danke. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Yes, und das war sie wieder, die neue Folge vom Hochzeitsvideografie-Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch wenn die eine oder andere Sache, die wir in der Folge besprochen haben, ein bisschen Unbehagen in einem auslöst, geht es mir jetzt trotzdem besser, weil ich es einfach gut finde, weil wir es beide einfach gut finden, rechtlich Bescheid zu wissen und auf der sicheren Seite zu sein und eben sich maximal in diesem grauen Bereich zu bewegen, über den wir gesprochen haben. Freuen uns schon auf die Diskussionen in der Facebook-Gruppe und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und ihr wisst ja, nächsten Montag gibt es schon wieder eine neue Episode. Bis dahin, macht's gut.